Österreich steuert weiter auf eine Regierung unter Führung der rechtspopulistischen FPÖ zu.
Auch die Kernverhandlungsteams beider Parteien stehen fest, sowie ein grober Zeitplan.
Im politischen Wien laufen die Verhandlungen zwischen FPÖ und Volkspartei. Die verschiedenen Untergruppen tagen bereits. Bis zum Monatsende sollen erste Ergebnisse vorliegen, heißt es aus den Parteien. Darüber, wer welches Ministerium bekommt und welche Gesetze ein FPÖ-Kanzler Herbert Kickl umsetzen will, darüber können wir gerade aber nur spekulieren.
Aber die FPÖ regiert in Österreich ja bereits, zumindest in mehreren Bundesländern.
Aktuell regiert die FPÖ in 5 von 9 Landesregierungen. In der Steiermark stellen die Freiheitlichen jetzt sogar inzwischen den Landeshauptmann.
Und wo die FPÖ regiert, sorgt sie für Schlagzeilen. Ein Genderverbot für Beamte, eine Wirtshausprämie für Gasthäuser, die traditionelle Speisen anbieten und weitere Initiativen, die der Partei Applaus vom Kernklientel bringen.
Also der Corona-Fonds ist natürlich das Leuchtturmprojekt für die FPÖ in Niederösterreich.
Aber wie haben sich die Bundesländer unter FPÖ-Regierungen wirklich verändert?
Im politischen Stil und im Außenauftritt des Landes merkt man eben, dass die Freiheitlichen hier Duftnoten setzen wollen.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir uns an, was passiert, wenn die FPÖ mitregiert, welche Projekte sie durchgesetzt hat. Und wir fragen, was sich daraus für eine mögliche Kickl-Regierung im Bund ableiten lässt.
Großer Jubel bei der FPÖ nach der Hochrechnung zur burgenländischen Landtagswahl.
Historisch zugewonnen im Burgenland haben die Freiheitlichen.
Die schaffen nämlich ihr bestes Ergebnis im Burgenland jemals.
Wir beginnen in einem Bundesland, in dem die FPÖ nicht regiert. Zumindest noch nicht. Das kleine Burgenland, ganz im Osten von Österreich. Hier wurde vergangenen Sonntag gewählt. Und wieder einmal ist die FPÖ großer Wahlgewinner. Wobei, anders als zuletzt bei der Nationalratswahl, liegt sie hier nicht auf Platz 1.
Die FPÖ wurde Zweiter. Vor der Volkspartei, die stark verloren hat, und den Grünen, die nur knapp den Einzug in den Landtag geschafft haben. Auf Platz 1 liegen die Sozialdemokraten.
Die SPÖ unter Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat eigentlich einen durchschlagenden Erfolg erzielt bei dieser Landtagswahl im Burgenland. Er hat 46,4% der Stimmen bekommen.
Das ist unsere Kollegin Katharina Mittelstädt, leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Sie sagt, dass der rote Doskozil auf Platz 1 gelandet ist, war keine Überraschung.
Die SPÖ ist historisch stark im Burgenland, das eben schon seit langer Zeit. Hans-Peter Doskozil konnte das als Landeshauptmann durchaus auch nochmal ausbauen.
Über Hans-Peter Doskozil haben wir hier im Podcast schon öfter gesprochen. Er hat innerhalb der SPÖ in Österreich den Ruf eines Querulanten. Die ehemalige Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hatte er besonders auf dem Kicker. Sie sagte mal über ihn:
Das sind schmutzige Methoden aus dem Umfeld des Landeshauptmannes Doskozil. Und das ist eine Heckenschützenmentalität.
Was sie damit meint ist, Doskozil kritisiert gern einmal aus seinem Bundesland heraus, was auch immer die Bundesparteiführung sich einfallen lässt. Und fällt der eigenen Partei damit in den Rücken.
In der bundesweiten SPÖ macht das den burgenländischen Landeshauptmann nicht gerade zum beliebtesten Genossen. Anders bei ihm daheim im Burgenland. Da setzt Hans-Peter Doskozil auf kräftige staatliche Hilfen für die Wirtschaft.
Spitzname für dieses Fördersystem ist Doschkonomics.
In Migrationsfragen positioniert sich der ehemalige Landespolizeichef bewusst rechts der übrigen SPÖ.
Natürlich ist Humanität wichtig, aber genauso wichtig, und das sind die Lehren aus 2015, aus meiner Sicht, ist der Faktor der Rechtsstaatlichkeit.
Dieser Mix aus kräftig fördern und Anti-Migration kommt offenbar gut an. Doskozil hat die Wahl gewonnen. Allerdings hat er die absolute Mehrheit verloren. Und das liegt in einem doch deutlich erstarkten Konkurrenten am rechten Rand.
Der große Wahlgewinner, kann man sagen, ist trotzdem auch die FPÖ, die um immerhin mehr als 13 Prozentpunkte zulegen konnte.
Die FPÖ ist im Burgenland zwar von nur unter 10% gestartet, trotzdem ist das dicke Plus natürlich beachtlich. Laut unserer Kollegin Katharina Mittelstädt hat der Erfolg mehrere Gründe.
Jetzt befindet sich die FPÖ österreichweit in einer absoluten Erfolgswelle. Gleichzeitig ist im Burgenland nicht irgendjemand angetreten, sondern ein ebenso bundesweit extrem bekannter Politiker.
Vielen herzlichen Dank, liebe Freunde.
Nämlich Norbert Hofer, der einst sogar FPÖ-Chef war, also österreichweiter FPÖ-Chef war und damals dann von Herbert Kickl abgelöst wurde. Und der auch schon als Bundespräsident kandidiert hatte und damit einen sehr großen Teil an Wählerstimmen auch damals schon hinter sich versammeln konnte. Alexander Van der Bellen, der heutige Bundespräsident, hat ihn zwar schlussendlich geschlagen in dieser Stichwahl, aber trotz allem gilt Norbert Hofer als eine Art freundliches Gesicht der FPÖ, jemand, der viele Wählerinnen und Wähler hinter sich versammeln konnte.
Im Wahlkampf hat sich Norbert Hofer deshalb sogar Hoffnungen auf den Landeshauptmannssessel gemacht.
Es ist ja auch im Raum gestanden, dass FPÖ und ÖVP womöglich eine gemeinsame Mehrheit oder zumindest eine Mandatsmehrheit haben könnten und so die SPÖ aus der Regierung stupsen, indem FPÖ und ÖVP eine Koalition an der SPÖ vorbeibilden. Das ist definitiv nicht möglich nach dieser Wahl.
Stattdessen hat nun doch wieder Hans-Peter Doskozil die Trümpfe in der Hand, obwohl er die absolute Mehrheit verloren hat. Es ginge sich nämlich rein rechnerisch eine Koalition mit jeder der anderen Parteien im Landtag aus.
Doskozil hat im Grunde die Qual der Wahl. Er könnte eine Koalition mit der FPÖ, mit der ÖVP oder auch mit den Grünen bilden.
Eine Koalition aus Sozialdemokraten und Rechtspopulisten, das wäre ja bei uns in Deutschland, zumindest derzeit, absolut undenkbar.
Ja, in Österreich ist es mit der Brandmauer eben doch ein bisschen anders als bei euch. Die SPÖ hat ja sogar schon einmal mit der FPÖ auf Bundesebene koaliert. In den 80er Jahren war das. Auf Landesebene gab es das schon zweimal. Derzeit hat SPÖ-Chef Andreas Babler zwar auf Bundesebene eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen, Hans-Peter Doskozil im Burgenland aber nicht.
Für uns gilt im Burgenland wie für mit jedem Gespräch, mit jedem möglichen Koalitionspartner.
Noch aber ist alles offen. Die Gespräche laufen.
Wenn man in die burgenländische SPÖ hineinhört, gibt es schon auch Bedenken, was eine Koalition mit Norbert Hofer betrifft. Wenn man Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil ganz genau zugehört hat in seinen Interviews nach der Wahl, hat er diese Bedenken zumindest durch die Blume auch bereits ein wenig anklingen lassen.
Und das, was bei uns sicherlich neu sein wird, ist dieser Anspruch auf das Zusammenarbeiten. Wie wirkt man zusammen? Ich habe das mit Überbegriff ein bisschen politische Moral.
Trotzdem, Rot-Blau ist eine durchaus realistische Option für das Burgenland.
Für Rot-Blau würde wahrscheinlich einfach das Wahlergebnis sprechen, wenn man so möchte. Es gibt in Österreich mehrere Politiker, gerade aus der FPÖ, aber auch aus anderen Parteien, die einen gewissen Faible dafür haben, zu sagen, naja, der Erste soll mal mit dem Zweiten reden. Jetzt sind gerade auf Bundesebene die Dreierkoalitionsgespräche gescheitert. Und es spricht jetzt auch erst recht wieder der Erstplatzierte mit dem Zweiten.
Und dann kommt eben noch dazu, dass die burgenländische SPÖ und die FPÖ sich in Sachen Migration ziemlich einig sind. Sonst ist das hier einer der großen Knackpunkte zwischen den beiden Parteien.
Hans-Peter Doskozil gilt mehr oder weniger in der SPÖ unter den Sozialdemokraten als das Gesicht des rechten Flügels, als einer, der immer schon in Richtung rechts abgedichtet hat, wie das dann so schön heißt, weil er eben einen harten Kurs in Migrationsfragen forciert, beziehungsweise diese Themen zumindest auf eine härtere Art und Weise anspricht als andere in seiner Partei. Und da gibt es bestimmt eine Schnittmenge.
Womöglich kommt also demnächst noch ein Bundesland dazu, in dem die FPÖ mitregiert. Dann wäre sie also in 6 von 9 Landesregierungen.
In allen anderen Bundesländern sitzt die FPÖ mit der Volkspartei in der Regierung. Schauen wir uns also mal an, was sich dort verändert hat, seit die Freiheitlichen mitmischen.
Niederösterreich ist in Österreich das flächenmäßig größte Bundesland.
Hier hören Sie Sebastian Fellner, den Niederösterreich-Experten vom Standard. Er lebt aber in Wien. Das ist nämlich nicht besonders weit. Niederösterreich liegt um Wien herum.
Also geografisch ist es das Äquivalent zu Brandenburg. Politisch allerdings ist es ganz anders gepolt.
Politisch tickt Niederösterreich wohl eher wie Bayern.
Nämlich ist Niederösterreich sowas wie eine konservative Bastion. Das war es jedenfalls die längste Zeit. Die ÖVP ist dort traditionell stark, wobei sie in den letzten Jahren an Zuspruch verloren hat. Aber durch eine sehr ländliche Struktur, Niederösterreich hat 573 Gemeinden und die meisten davon sind sehr oder relativ klein, hat die konservative ÖVP dort grundsätzlich eine stärkere Position.
Einige mächtige Leute in der ÖVP kommen aus Niederösterreich. Zum Beispiel Karl Nehammer, der bis vor kurzem Bundeskanzler und Chef der Volkspartei war. Und auch sein Nachfolger Christian Stocker. Außerdem der noch amtierende Innenminister Gerhard Kahner oder auch die Verteidigungsministerin Claudia Tanner.
Das hat den einfachen Grund, dass die Niederösterreichische Volkspartei innerhalb der ÖVP eine sehr mächtige Landesorganisation ist.
Was eben vor allem daran liegt, dass die Volkspartei jahrzehntelang sehr gute Ergebnisse in Österreichs größtem Bundesland erzielt und dort entsprechend die Landespolitik dominiert hat. Seit 1945 hat sie dort immer den Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau gestellt. Also in Deutschland wäre das der Ministerpräsident.
Zur rechtsradikalen FPÖ hatte die ÖVP in Niederösterreich lange ein schwieriges Verhältnis.
Und zwar gab es da die längste Zeit tiefe Gräben, die eine Zusammenarbeit erschwert bis verhindert haben.
Diese Gräben sind vor allem durch persönliche Anfeindungen von Seiten der FPÖ entstanden. Im Wahlkampf 2017 zum Beispiel, da hat der Spitzenkandidat der Freiheitlichen, Udo Landbauer, die ÖVP-Vorsitzende Johanna Mikl-Leitner wüst beschimpft, und zwar als Moslem-Mama Mikl. Die FPÖ hat sogar Plakate mit einer Fotomontage erstellen lassen, auf der man Mikl-Leitner mit einem Kopftuch sieht und dahinter eine Moschee. Hintergrund dieser absurden Aktion war ein Vorschlag der ÖVP, dass man in Kindergärten Feste und Feiertage aus verschiedenen Kulturen feiern könnte. Für Udo Landbauer ein klarer Fall von Zwangsislamisierung.
Wenige Wochen später geriet Udo Landbauer dann allerdings wegen eines ganz anderen Skandals in die Schlagzeilen.
Ich bin aufs Äußerste entsetzt und schockiert, hat der freiheitliche Spitzenkandidat in Niederösterreich Udo Landbauer gestern gesagt, nachdem die Wiener Wochenzeitung Falter vom offiziellen Liederbuch seiner Burschenschaft berichtet.
Lieder, in denen die Nazi-Herrschaft und die Massenvernichtung von Juden verherrlicht werden. Auch wenn Landbauer einen Rücktritt ausschließt, die Causa zieht immer weitere Kreise.
Der Skandal geht als sogenannte Liederbuchaffäre in die österreichische Politgeschichte ein. Johanna Mikl-Leitner macht danach deutlich, dass sie auf keinen Fall mit Udo Landbauer in einer Regierung zusammenarbeiten will.
Der legt dann auch kurzfristig seine politischen Funktionen zurück, aber wirklich nur sehr kurz. Noch im selben Jahr ist er schon wieder als Landtagsabgeordneter und geschäftsführender Clubobmann aktiv. Und bei der nächsten Landtagswahl im Jahr 2023 tritt Udo Landbauer sogar wieder als Spitzenkandidat der FPÖ an.
In dieser Zeit hat sich auch das Verhältnis zwischen ÖVP und FPÖ weiter zerrüttet.
Im Wahlkampf attackieren Landbauer und seine FPÖ die Volkspartei rund um Johanna Mikl-Leitner wieder mit Demütigungen. Bezeichnen sie als Impfhexe, weil sie sich in der Corona-Pandemie für eine Impfpflicht ausgesprochen hatte.
Und die Strategie der FPÖ funktioniert. Sie kommt bei der Niederösterreich-Wahl auf ein Plus von über 9%.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bevor gewohnterweise an dieser Stelle Ihre Sendung Bundesland heute beginnt, möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, wie Niederösterreich gewählt hat.
Die ÖVP landet zwar erneut auf dem ersten Platz, verliert aber fast 10%. Um weiter regieren zu können, braucht sie einen Koalitionspartner. Eigentlich gehen alle Beobachter davon aus, dass sich Johanna Mikl-Leitner mit den Sozialdemokraten zusammentut. Immerhin wurde Mikl-Leitner ja von der FPÖ wiederholt persönlich diffamiert und der Vorsitzende Udo Landbauer ist spätestens nach der antisemitischen Liederbuchaffäre selbst unter Konservativen höchst umstritten.
ÖVP und SPÖ haben auch sehr lange verhandelt und weil das so klar erschienen ist, dass diese schwarz-rote Koalition zustande kommt, ist die SPÖ auch mit einem recht ausgeprägten Selbstbewusstsein in diese Verhandlungen gegangen und wollte diesem Arbeitsübereinkommen, dieser Koalition, eben eine deutliche rote Handschrift verleihen.
Sie fordert zum Beispiel eine kostenlose Ganztagsbetreuung in Kindergärten ab 3 Jahren für alle oder einen Bankautomaten in jeder Gemeinde von Niederösterreich. Die ÖVP ist alles andere als begeistert von den kostspieligen Forderungen.
Das ist dann eskaliert, als der SPÖ-Vorsitzende Sven Hergovich in einem Zeit-Interview gesagt hat, wir haben 5 ultimative Forderungen und bevor ich ein Regierungsprogramm unterschreibe, in dem die nicht erfüllt sind, hacke ich mir die Hand ab. Er hat sich dann nicht die Hand abgehackt, weil dieses Regierungsprogramm nicht zustande gekommen ist.
Der ÖVP-Vorsitzenden Johanna Mikl-Leitner platzt der Kragen. Sie kündigt an, jetzt doch mit der FPÖ zu verhandeln.
Was tatsächlich eine große Überraschung für viele Beteiligte war, eben weil die ÖVP und die FPÖ sich auch auf einer persönlichen Ebene überhaupt nicht verstanden haben in Niederösterreich.
Ein Koalitionspartner, vor dem man lange gewarnt hat und mit dem man dann plötzlich doch zusammenarbeiten will, das kennen wir doch irgendwoher.
Nicht mal eine Woche dauert es, bis sich Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit Udo Landbauer vor die Presse stellt.
Dass wir heute gemeinsam vor Ihnen stehen, wird viele überraschen und manche irritieren.
Überraschung hin oder her, das schwarz-blaue Regierungsprogramm steht.
Bei der Pressekonferenz, bei der diese Koalition in Niederösterreich präsentiert wurde, hat es ein bisschen so gewirkt, als gäbe es ein Lächelverbot. Es sind wirklich alle Beteiligten mit versteinerten Mienen dort gestanden, glaube ich, zu einem guten Teil aus einer authentischen Gefühlslage heraus, zu einem guten Teil aber auch, um zu signalisieren, wir wollen das nicht, aber wir müssen.
Keiner der Beteiligten erweckt den Anschein, als würde er oder sie freudig in die gemeinsame Koalition gehen.
Man darf nicht vergessen, auch die FPÖ hat die ÖVP jetzt nicht liebgewonnen gehabt in den vergangenen Jahren und hat sogar ausgeschlossen, Johanna Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau zu wählen.
Am Ende ermöglicht die FPÖ der verhassten Landeshauptfrau trotzdem ihre Wiederwahl. Und Udo Landbauer, der Mikl-Leitner Wochen zuvor noch öffentlich beleidigt hatte, wird nun ihr Landeshauptfrau-Stellvertreter.
Aus der gegenseitigen Abneigung machen die neuen Koalitionspartner bis heute keinen Hehl.
Frau Mikl-Leitner, was machen Sie heute? Sie müssen gar nicht wiedergewählt werden.
Man hört hier den österreichischen Satiriker Peter Klien, der die Landeshauptfrau am Rande des legendären Skirennens in Kitzbühel trifft.
Ja, bitte, beim Kitzrennen ist man mit dabei und repräsentiert Niederösterreich.
Eine kleine Auszeit von Udo Landbauer tut auch gut, ne?
Alle Leute, mit denen ich geredet habe, im politischen Betrieb in Niederösterreich sagen, die Zusammenarbeit läuft quasi wie geschmiert, das geht total gut, man wird sich einig, man kann alles ausdiskutieren, aber mögen tut man sich nicht.
Was allerdings auch niemanden großartig zu stören scheint.
Zu mir hat jemand gesagt, die Klubobleute, die telefonieren mehrmals am Tag miteinander, wenn es sein muss, aber sie gehen jetzt nicht Karten spielen.
Man führt eben eine reine Zweckbeziehung.
Und das ist so ein bisschen die Seele dieser Zusammenarbeit, die sich ja auch schon bei den Verhandlungen von ÖVP und FPÖ im Bund jetzt ein bisschen widerspiegelt. Dieses widerwillige, wir wollen nicht, aber wir müssen halt, teilweise mit einem Pragmatismus, der an Schmerzbefreitheit grenzt, dieses Wissen, man muss dem anderen ein bisschen was geben und man muss selber ein bisschen auf Dinge verzichten. Da werden sich ÖVP und FPÖ in Niederösterreich offensichtlich erstaunlich gut einig und haben auch den Rückhalt ihrer jeweiligen Parteibasen sich ganz gut organisiert.
Was aber hat die FPÖ jetzt in den letzten 2 Jahren als Juniorpartner in Niederösterreich umgesetzt?
Es ist gar nicht so leicht zu benennen, weil sich da die ÖVP und die FPÖ selber nicht so ganz einig sind, was sie jetzt als Leuchtturmprojekte bezeichnen.
Unser Kollege Max Steppan vom Standard hat sich die Projekte von Schwarz-Blau in Niederösterreich mal genauer angeschaut. Allzu radikal klingen die jetzt erstmal nicht.
Also kurz gesagt, die ÖVP betont gerne zum Beispiel den Heiz- und Wohnkostenzuschuss. Sie reden gerne über den Ausbau der Kinderbetreuung, auf die Senkung des Einstiegsalters in den Kindergarten auf 2 Jahre. Oder es gab auch das Gemeindepaket, da ist zum Beispiel Karenz und Gehaltserhöhung für BürgermeisterInnen vorgesehen.
Dann gibt es aber noch ein paar Vorstöße, die tatsächlich für Schlagzeilen gesorgt haben und ganz deutlich die Handschrift der FPÖ tragen. Zum Beispiel die sogenannte Wirtshausprämie.
Ja, also bei der Wirtshausprämie, da handelt es sich um Förderungen, vor allem für Wirtshäuser, die entweder neu eröffnet worden sind.
Solche Wirtshäuser können eine Prämie vom Land bekommen, allerdings unter einer Voraussetzung. Sie müssen traditionelle Speisen im Angebot haben.
Wo jetzt nicht ganz klar ist, was das genau heißt, also wie speist man jetzt traditionell niederösterreichisch, da gehen die Meinungen auseinander. Aber klar ist, dass die FPÖ darauf abzielen will, Schnitzel auf der Speisekarte, aber kein Kebab. Also das war so die Botschaft, die von der FPÖ ausgegangen ist.
Die Wirtshausprämie hat zwar medial für viel Wirbel gesorgt, aber so richtig viel verändert hat sie jetzt nicht. Bislang haben die Prämie überhaupt nur ungefähr 30 Gasthäuser in Niederösterreich in Anspruch genommen, was fürs größte Bundesland Österreich jetzt nicht besonders viel ist.
Und du hast in Berlin wahrscheinlich ungefähr so viele Restaurants allein in deiner Straße, oder Lucia? Also halt wahrscheinlich ohne Schnitzel.
Ja, oder wenn, dann mit veganem Schnitzel.
Kann ich mir vorstellen. Da hatte also eine andere Initiative schon mehr Konsequenzen. Das sogenannte Genderverbot. Wobei sich die Parteien beim Namen schon mal nicht ganz einig sind.
Die ÖVP, also sie hat sehr betont, dass es sich nicht um ein Genderverbot handelt, sondern quasi nur Formen, also Gender, Stern, diese in der Verwaltung einfach nicht mehr angewandt werden sollen.
Beamte in der Verwaltung werden also angehalten, auf Genderstern, Gendergap, Genderdoppelpunkt und Binnen-I zu verzichten. Wenn sie diese Genderformen trotzdem verwenden, dann droht eine Ermahnung.
Kündigungen sind aber jetzt nicht vorgesehen.
In einem Interview mit dem Sender OE24 begründet Udo Landbauer die neue Regel so.
Weil wir uns als Partei sehen, die dafür gewählt wird und wurde, wieder für ein Stück Normalität zu sorgen. Und dieses Gender mit Doppelpunkt, Binnen-I, Unterstrich, Sternchen, was es da alles gibt, ist ja bitte nichts mehr als eine Verhunzung der Sprache. Und die Menschen haben auch zu Recht es satt, dass ihnen diktiert wird, wie sie zu sprechen und zu schreiben haben.
Wobei es ja eigentlich gerade die schwarz-blaue Regierung ist, die den Beamten und Beamtinnen vorschreibt, dass sie eben nicht gendern dürfen. Aber gut.
Die Moderatorin von OE24 fragt Udo Landbauer dann auch, ob er denn mit dem Genderverbot nun auch nicht mehr als Landeshauptfrau Stellvertreter angesprochen werden will.
Warum haben Sie denn ein Problem damit, Landeshauptfrau Stellvertreter genannt zu werden? Die Frau Mikl-Leitner ist nun mal eine Frau und damit eine Landeshauptfrau, oder?
Na, dann würde ich mal bitten, die Quelle mir zu liefern, wo ich das je gesagt hätte, dass ich ein Problem damit habe. Das haben die Medien daraus gemacht, aufgrund unseres Gendererlasses, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Aber wenn wir jetzt schon darüber diskutieren, ob dieses Gendern, wenn man das darunter jetzt subsumieren möchte, ein bisschen verwirrend ist, dann haben Sie gerade den besten Beweis dafür abgeliefert. Es ist verwirrend. Aber
ist eine Landeshauptfrau nicht eine Landeshauptfrau?
Es ist mir vollkommen egal, wer das ausspricht.
Die Landeshauptfrau darf also weiterhin Landeshauptfrau genannt werden und wird nicht zum Landeshauptmann. Auch doppelte Nennungen wie Damen und Herren oder Schülerinnen und Schüler sind weiterhin erlaubt. Ob tatsächlich schon Beamte ermahnt wurden, weil sie doch von SchülerInnen gesprochen haben, dazu ist uns jedenfalls nichts bekannt. Aber die FPÖ spricht davon, dass sie dem Gender-Wahnsinn einen Riegel vorgeschoben hat.
Ein weiteres Leuchtturmprojekt der FPÖ in Niederösterreich ist der sogenannte Covid-Hilfsfonds für Corona-Folgen. Einen solchen will Herbert Kickl auch gerne auf Bundesebene einführen.
Also konkret geht es beim Corona-Fonds um rund 31 Millionen Euro, die aufgewandt werden sollen, also zum Beispiel für Leute, die an Long-Covid leiden, also für Therapien, Psychotherapien.
Klingt ja jetzt aufs erste Mal nicht besonders kontrovers.
Was vor allem für Diskussionen gesorgt hat, über den Fonds werden zum Teil auch Strafen rückerstattet, die Menschen in der Pandemie wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen gezahlt haben.
Gab es zum Beispiel einen Fall, dass eine Person ihr Wirtshaus trotz Lockdown geöffnet hat, beziehungsweise trotz 2G-Einschränkungen, und dann eine Strafe zahlen musste, das wurde dann zurückgezahlt.
Einige Verfassungsjuristen kritisieren, dass solche Rückzahlungen falsche Signalwirkungen hätten. Also, dass auch in anderen Bereichen Rückerstattungen von Strafzahlungen gefordert werden könnten, wenn sich Gesetze ändern. Die FPÖ hingegen spricht von einer notwendigen Wiedergutmachung und bekommt dafür natürlich viel Applaus aus dem Lager der Corona-Skeptiker und Maßnahmengegner. Allerdings, bislang wurden nur insgesamt 160.000 Euro an Strafen zurückgezahlt. Der größte Teil, der floss an Long-Covid-Erkrankte.
Okay, also auch mal wieder hier. Viel Lärm, hinter dem am Ende gar nicht so viel steckt.
Was die FPÖ in Niederösterreich verändert hat, läuft sehr viel unter dem Titel Symbolpolitik.
Konkrete Veränderungen, sagt unser Kollege Sebastian Fellner, machen sich eher im Ton bemerkbar.
Es herrscht so ein bisschen ein rauerer Wind, den die FPÖ auch immer versprochen hat.
Die Art und Weise, wie politische Gegner beschimpft werden oder auch die Rhetorik, in der Projekte angekündigt werden, Stichwort Genderwahnsinn verbieten.
Vor allem im politischen Stil und im Außenauftritt des Landes merkt man eben, dass die Freiheitlichen hier Duftnoten setzen wollen.
Es gibt ja neben Niederösterreich noch vier weitere Bundesländer, in denen die FPÖ mitregiert. In einem stellt sie sogar den Landeshauptmann.
In der Steiermark haben die Freiheitlichen kürzlich einen unglaublichen Wahlerfolg eingefahren.
Und das, obwohl der Spitzenkandidat Mario Kunasek in einen Finanzskandal verwickelt ist. Darüber hatten wir ja auch schon hier im Podcast berichtet. Kunasek ist trotz der schweren Vorwürfe Landeshauptmann geworden. Was vielleicht auch daran liegt, dass viele WählerInnen ihn ganz einfach ziemlich sympathisch finden.
Kunasek ist in seiner Art etwas anders als jetzt eben zum Beispiel der FPÖ-Chef Herbert Kickl. Er ist etwas versöhnlicher im Umgangston, erinnert vom Typ vielleicht mehr an Heinz-Christian Strache, den früheren FPÖ-Chef, und soll auch mit allen im Bundesland ganz gut können. Also mit dem kommen viele Politikerinnen und Politiker in der Steiermark ganz gut aus.
Mario Kunasek ist nicht der einzige FPÖ-Landespolitiker, der vom Typ her gemäßigter auftritt als Herbert Kickl. Weniger scharf, weniger radikal. Auch andere FPÖ-Landeschefs in der Vergangenheit haben normalerweise versucht, sanftere Töne anzuschlagen.
Man muss sich vorstellen, das mussten die wahrscheinlich auch. Während Herbert Kickl ja die vergangenen Jahre eigentlich kontinuierlich damit befasst war, gegen das System, gegen das politische Establishment zu kämpfen, waren die Teil dieses politischen Betriebs und mussten sich da zurechtfinden. Es gibt also in den Landesregierungen viele FPÖ-Politiker, die versuchen, bürgerlicher und etwas versöhnlicher aufzutreten, als Herbert Kickl das bisher tat.
Was allerdings nicht heißt, dass sie politisch weniger weit rechts stehen würden als Kickl.
Das ist wirklich mehr eine Frage des Miteinanders und ob man sich eben als Teil des politischen Betriebs versteht und dort auch auf Kooperation setzt oder wie Herbert Kickl in den vergangenen Jahren eben eigentlich in erster Linie dagegen wettert.
Was sich politisch in der Steiermark verändert hat, lässt sich noch nicht sagen. Immerhin ist die FPÖ hier erst seit ein paar Monaten an der Macht. Klar ist aber jetzt schon, dass sie sich stark an Niederösterreich orientieren will. Auch Mario Kunasek plant ein Genderverbot und eine Aufarbeitung der Pandemie.
Im Bundesland Vorarlberg sitzen die Freiheitlichen auch erst seit ein paar Monaten in der Landesregierung.
Vorarlberg hat einen noch verhältnismäßig jungen FPÖ-Chef, der dort jetzt Vize-Landeshauptmann ist. Das ist Christoph Bitschi. Auch der gibt sich eher als freundlicherer Rechter. Der konzentriert sich vor allem auf sein Tun in Vorarlberg. Österreichweit hört man eher seltener von ihm.
Dann gibt es da noch Salzburg, wo die einzige weibliche Landeschefin in der FPÖ in der Regierung sitzt. Marlene Swatzek, über die haben wir auch schon mal eine eigene Inside Austria-Folge gemacht. Stellen wir in die Shownotes. In Salzburg regiert die FPÖ seit 2023 mit der ÖVP.
Am längsten regieren die Freiheitlichen in Oberösterreich.
Oberösterreich wird inzwischen schon seit fast 10 Jahren von ÖVP und FPÖ regiert. Also die haben dort ein Arbeitsübereinkommen. Der dortige FPÖ-Chef Manfred Heimbuchner galt eigentlich auch lange Zeit als ein Gegner Herbert Kickls.
Zum Beispiel hat Heimbuchner Herbert Kickl in der Pandemie dafür kritisiert, dass er an Demos von radikalen Maßnahmengegnern teilgenommen hat. Er selbst gilt, für FPÖ-Verhältnisse, eher als sanftmütiger Typ. Höflich im Umgang und immer schick gekleidet. Wohl auch deshalb läuft die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner, also der Volkspartei, in Oberösterreich relativ konfliktfrei.
Also jetzt nicht wegen seiner schicken Outfits, aber eher, weil er eben einfach kein so konfrontativer Typ ist, wie zum Beispiel Herbert Kickl. Für Schlagzeilen gesorgt haben aber auch hier eher Schritte in Sachen Symbolpolitik. Manfred Heimbuchner hat zum Beispiel als eine seiner ersten Amtshandlungen Informationen auf der Webseite des Landes auf Türkisch und Serbisch entfernt. Ansonsten sind die Positionen der FPÖ in Oberösterreich relativ nah an denen der Volkspartei.
Wenn wir jetzt Bilanz ziehen, was die FPÖ in den verschiedenen Bundesländern verändert hat, dann können wir im Großen und Ganzen sagen, der Ton hat sich verschärft, die Stimmung ist rauer geworden.
Aber die großen, radikalen Veränderungen, die gab es bislang nicht. Und das hat vor allem einen Grund, sagt unser Kollege Sebastian Fellner.
Die zentralen Zahnräder unserer Demokratie sozusagen, die laufen auf Bundesebene und die können dort auch verstellt werden.
Landesregierungen haben natürlich nur begrenzte Kompetenzen. Die großen Gesetzesreformen, die werden im Bund beschlossen. Das zeigt sich besonders deutlich bei einem der Kernthemen der FPÖ, nämlich der Migration.
Migration ist auf Landesebene in erster Linie eine Frage der Rhetorik. Denn natürlich lassen sich auf Landesebene nur wenige gewisse Dinge regeln, aber nicht das große Ganze.
Worauf Landesregierungen Einfluss haben, das sind die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. In Niederösterreich haben FPÖ und ÖVP zum Beispiel eine Bezahlkarte für AsylbewerberInnen eingeführt, die sie statt Bargeld bekommen und mit der sie zum Beispiel keinen Alkohol kaufen können.
Darüber hinaus liegen die Kompetenzen in Migrationsfragen aber schnell nicht mehr bei den Ländern. FPÖ-Politiker konnten also in den letzten Jahren lautstark Abschiebestopps und eine Null-Asyl-Politik fordern und mit dem Finger auf die Bundespolitik zeigen.
Da fragen wir uns, ob das vielleicht zum Stolperstein für eine Bundesregierung unter Herbert Kickl werden könnte.
Gleichzeitig ist Migration aber in sehr vielen Fragen ja auch eine größere Frage als nur eine einer österreichischen Bundesregierung.
Das heißt, auch wenn Kickl mit dem Versprechen in den Wahlkampf gezogen ist, in Migrationsfragen jetzt ganz neue Seiten aufziehen zu wollen, rein rechtlich gesehen sind ihm da Grenzen gesteckt.
Wenn es zum Beispiel um Abschiebungen geht, dann braucht man internationale Abkommen. Wenn es um die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas geht, dann braucht man die gesamte Europäische Union.
Dass man sich an diese Gesetze auch einfach nicht halten kann, das zeigt Österreichs Nachbarland Ungarn. Und wir haben ja auch schon in der letzten Folge von Inside Austria ausführlich darüber gesprochen, dass das System dort für Herbert Kickl durchaus ein Vorbild ist. Allerdings haben wir auch gezeigt, so schnell lässt sich das Parlament in Österreich nicht ausschalten. Das heißt, erstmal muss auch Kickl sich an geltendes EU-Recht halten.
Der Gedanke liegt da so nahe, dass eine FPÖ-Regierung im Bund, ähnlich wie auf Länderebene, vor allem viel Symbolpolitik betreiben wird. Projekte wie der Corona-Fonds oder das Genderverbot, die zwar radikal klingen, aber hinter denen bei genauerem Hinsehen dann doch gar nicht so viel steckt.
Die große Frage ist, ob die Wählerinnen und Wähler das stört.
Eine ganz interessante These hat diesbezüglich der Politologe Ivan Krastev aufgestellt. Der meinte, womöglich werden Politiker heutzutage viel weniger für das, was sie tun oder getan haben, gewählt, sondern womöglich mehr für ihre Absichten, die sie verfolgen.
Die Gen Z würde wohl sagen, es geht eher um den Vibe, den Politiker mitbringen, als das, was sie tatsächlich machen.
Er bringt da das Beispiel Italien und Giorgia Meloni, die ja auch die Migrationsprobleme im Land nicht in irgendeiner Form gelöst hat oder weniger Migrantinnen und Migranten ankommen würden. Aber sie vermittelt in der Bevölkerung das Gefühl, dass sie so tickt wie sie. Und so ist es, denke ich, auch in vielen Bereichen in Österreich, sei es auf Landesebene oder sei es auf Bundesebene. Viele Menschen wünschen sich, dass zumindest die Absicht besteht, die gleiche Absicht besteht wie die, die man selbst zu Hause besprochen hat.
Wenn wir dieser These folgen, dann macht es die FPÖ in der Regierung in Niederösterreich also genau richtig, sagt auch unser Kollege Max Steppan.
Da hat sich die FPÖ, sag ich mal, von der Symbolpolitik sehr stark durchsetzen können und kann das natürlich dann auch ihren Wählerinnen vermitteln und sagen, Corona-Fonds, Genderverbot, das sind Sachen, die konnten wir in Niederösterreich durchsetzen. Hey, das wollen wir auch im Bund durchsetzen. Und wir haben es mit der ÖVP auch geschafft. Also das kann natürlich die FPÖ jetzt sehr stark propagieren, ja.
Und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass sich durch die Regierungsbeteiligung der FPÖ de facto gar nichts verändern würde. Denn das, was sie tatsächlich bewirkt, geht über konkrete Projekte hinaus.
Wenn man jetzt den Vergleich heranzieht, zum Beispiel wie in Oberösterreich, wo davor die ÖVP mit den Grünen koaliert hatte, das hat bestimmt auch viel mit einer gewissen Rhetorik zu tun, die gepflegt wird oder Zielgruppen, die angesprochen werden.
Die schrille Rhetorik der FPÖ, die Stimmungsmache gegen Linke oder MigrantInnen, all das führt dazu, dass sich die Stimmung im Land ändert, dass rechtsextreme Sprache normalisiert wird, dass sich marginalisierte Gruppen unsicherer fühlen, dass die Gesellschaft weiter nach rechts rückt.
Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, DEW, hat letztes Jahr rechtsextreme Ansichten in Österreich untersucht und dabei festgestellt, dass die ziemlich weit verbreitet sind. 10% der Befragten teilen stark rechtsextreme Haltungen und fast 50% neigen zu Verschwörungstheorien. ExtremismusforscherInnen sehen als Grund dafür, dass solche rechtsextremen Haltungen in der Bevölkerung ansteigen, eben auch, dass Parteien am rechten Rand solche Ansichten in die Öffentlichkeit tragen und normalisieren. In den meisten Bundesländern, in denen die FPÖ aktuell regiert, tut sie das noch nicht so lang. Es ist deshalb wohl noch zu früh, um allgemein zu beurteilen, wie gut oder wie schlecht ihre Politik tatsächlich bei den WählerInnen ankommt.
In Niederösterreich zeigt sich morgen, am Sonntag, den 26. Jänner 2025, zumindest schon mal ein Stimmungstest. Da wählt Niederösterreich nämlich auf kommunaler Ebene. Klar, bei Gemeinderatswahlen kommt es natürlich immer ziemlich auf Einzelpersonen an. Wer da jetzt in meinem Dorf als Bürgermeister kandidiert und so weiter. Trotzdem zeigen diese Wahlen auch die politische Großwetterlage. Und die Umfragen prognostizieren der ÖVP herbe Verluste, während der FPÖ ein Triumph bevorstehen könnte.
Und daran dürfte die Regierungsbeteiligung der Blauen auf Landesebene definitiv einen Anteil haben. Die FPÖ fährt offenbar gut mit ihrer Strategie, Symbolpolitik und Schlagzeilen über echte Reformen. Und in Niederösterreich ist sie ja sogar nur Juniorpartner.
Ob auch die Regierungsverhandlungen im Bund und die anschließende Zusammenarbeit so aussehen werden, das ist noch offen. Doch derzeit spricht alles dafür, dass Herbert Kickl Niederösterreich als die Blaupause für den Bund dient.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie es noch nicht tun, dann folgen Sie uns doch gerne und lassen Sie uns 5 Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abo unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abonnement finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Yasemin Yüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Eisterkamp.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.